Hells Angels. Kennt man ja eigentlich als Motorrad- und Rockerbande. Sie sind aber auch sehr aktiv in der organisierten Kriminalität, auch in der Schweiz. Prostitution, Geldwäscherei und Drogenhandel gehören so zu ihrem Metier. Und in der Schweiz interessieren sich die Hells Angels jetzt neu für Fußball. Und natürlich gibt es auch da einen Hintergedanken. Unser Redaktor hat sich da in die Recherche hineingegeben und erzählt uns heute die Geschichte von einem Mitglied, der sich als Spielervermittler versucht hat und so eine Nähe zu unseren bekanntesten Fußballern aufgebaut hat. Heute ist er angeklagt, sitzt in U-Haft und wir erfahren jetzt die ganze Geschichte. Ihr hört «Hinter den Schlagzeilen», den aktuellen Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joël Weil und bei mir heute unser Reporter, der Andreas Maurer. Hallo Andreas.
Hallo Joël.
Motorrad und Rockmusik, ist das normalerweise so dein Metier?
Ich fahre eher Velo als Döff, aber Rockmusik, das höre ich schon.
Jetzt sind die Hells Angels, die kennen wir ja eben als Motorradgang, Rockmusik, die grossen Bären, Sonnenbrille, Lederjacke, Harley Davidson, mega wichtig und sie sind ja mega laute Motorräder. Also das ist ja so das Bild, das romantische Bild, das wir von ihnen haben. So wie da so eine ganze Gruppe, grosse Einzelmänner durch die Strasse. Drum. Aber die Hells Angels sind nicht nur eine Motorradgruppe.
Sie haben ganz mit geschickter PR-Arbeit einen Mythos aufgebaut, dass man eben genau das Bild hat, das du beschrieben hast. Man denkt, das sind Männer, die vielleicht am für oben ein bisschen einsam sind und Kollegen suchen, um ein bisschen Döff fahren und Bier trinken.
Einfach so ein bisschen gemeinsame Interessen teilen.
Genau, und dann gibt es natürlich ein paar, die vielleicht mal ein bisschen über die Stränge hauen und vielleicht mal ein bisschen kriminell sind. Das gibt es halt in diesem Milieu. Aber dann schaut dann der Präsident, dass das nicht mehr passiert.
Das ist das Bild, das wir haben.
Und was sie sehr geschickt verbreiten, sie bekommen auch immer Gelegenheiten, zum Interviews zu geben. Sogar in der Coop-Zeitung gibt es zu Weihnachten ein Interview, wo sie erzählen können, wie das ist. Das harte Leben als Biker.
Sogar in der Coop-Zeitung.
Was ja eigentlich um Konsum geht und leichte Themen.
Wie funktioniert denn das organisierte Verbrechen von den Hells Angels? Was für eine Kriminalität verbirgt sich da unter dem coolen Image, das die Gruppe hat?
Zuerst muss man das Prinzip verstehen von den Hells Angels. Es geht ja eigentlich darum, wenn du mit einem Hells Angel ein Problem hast, dann hast du mit allen ein Problem. Und eigentlich in jedem Kriminalitätsfeld ist das von Vorteil. Wenn du ein Drogendealer bist und du hast Mühe, dein Geld einzutreiben und das Gegenüber weiss aber, wenn du jetzt so Probleme anfängst, dann hast du mit allen Hells Angels ein Problem, dann überlegst du das vielleicht zweimal. Und das Gleiche ist auch in der Prostitution oder sonst im Nachtleben. Ein Türsteher, wo du weisst, da stehen die Hells Angels dahinter, dann tust du vielleicht, mit dem bist du vielleicht eher freundlich.
Also das ist ein ganz soziales Konstrukt und auch eine soziale Sicherheit.
Genau. Und darum haben die Hells Angels eigentlich auch nicht ein spezielles Geschäftsmodell, sondern einfach überall, wo man kriminelle Geschäfte machen kann, wo es so einen Gruppendruck kann brauchen, gibt es eigentlich immer wieder Fälle, wo man sie findet.
Das heisst, die Hells Angels sind in der Menge schon genug viele Menschen, dass sie einfach überall ein bisschen spontan mitspielen können und automatisch auch ein relevanter Player werden.
Genau, weil sie können eine Druckkulisse aufbauen.
Wie viele Hells Angels-Mitglieder haben wir denn in der Schweiz? Ist das so eine grosse Gruppe? Man hat ja das Gefühl, man sieht die gar nicht, außer vielleicht mal an einem sonnigen Sonntag irgendwo auf dem Land.
So transparent sind sie ja nicht wie andere Vereine, dass man hier Mitgliederlisten hat. Die Webseiten sind recht rudimentär. Aber das Erstaunliche ist, dass sie sich, obwohl sie eigentlich recht altmodisch wirkt, bis heute haben können halten. Und es gibt auch immer wieder neue Clubs, die aufgehen. Oder wenn mal neu einer zugeht, kommt an einem anderen Ort wieder. Und das Ganze ist halt eingebettet in internationale Strukturen. Und obwohl zum Beispiel in Deutschland sind viele Charter, so heissen die einzelnen Ortsgruppen, verboten, bleiben sie am Leben und haben im Gegensatz zu anderen Vereinen offenbar keine Nachwuchssorgen.
Und jetzt haben die Hells Angels in der Schweiz mit dem Schweizer Spitzenfußball Kontakt gehabt. Du erzählst uns auch gerade, was das Verhältnis der Hells Angels zum Fußball ist. Aber für das müssen wir zuerst die Hauptperson von deiner Recherche beleuchten, nämlich der Ertan. Das ist nicht sein echter Name. Du hast ihn so genannt in deinem Artikel. Wer ist der Ertan?
Aus Sicht vom Präsidenten der Basler Hells Angels ist es einfach ein normales Mitglied, was sich daneben benommen hat. Die Hells Angels distanzieren sich eigentlich von ihm distanzieren und sagen, mit dem haben sie eigentlich nichts zu tun.
Mhm.
Die Basler Staatsanwaltschaft sieht das anders. Die beschreibt ihn als ein führendes Mitglied von der Organisation. Er ist er ist eigentlich sein ganzes Leben kriminell schon gewesen, hat nie etwas geschafft, sondern abgesehen von der Kriminalität. Er war früher bei den Hells Angels in der Türkei, hat sich dort schnell aufgeschafft. Und in Basel wird gemäss der Staatsanwaltschaft von außen regelmäßig als Chef wahrgenommen. Oder als Boss.
Also seine Karriere quasi ist die Kriminalität.
Ja, genau.
Was macht er denn so in dieser Kriminalität?
Man muss immer sagen, mutmaßlich, weil der Prozess fängt jetzt erst an, am 13. Mai. Und gemäss der Anklage war er am erfolgreichsten im Anlagenbetrug. Da soll er gemeinsam mit Hells Angels von Deutschland und der Türkei ein Betrugssystem aufgebaut haben, wo Kleinanleger dazu gebracht worden sind, Geld auf fiktive Konten einzuzahlen, die dann über die Schweiz gelaufen ist. Und der Ertan soll den Geldfluss durch die Schweiz gesteuert haben. Mhm. Unter anderem auch mit Helfern von den Hells Angels, die zum Beispiel als Geldkurier eingesetzt worden sind.
Und was hat der Ertan mit der Türkei zu tun, mit Deutschland?
Er ist Türk und gehört halt zu einer neuen Generation von Hells Angels. Das ist ein migrantisches Milieu, das dort alles viel stärker wird. Und ist so in die Schweizer Strukturen der Hells Angels reingekommen.
Was heisst, er gehört zu einer neuen Generation der Hells Angels?
Die Hells Angels haben sich da auch optisch verändert. Sie sind nicht mehr, also die Schweizer mit den langen Bart, die wirklich auch fahren dürfen, die sind jetzt eher im Seniorenalter. Und die eigentlich heute Sagen haben, die fahren meistens nicht mal Döff.
Man kann zu den Hells Angels gehören und nicht einmal Döff fahren.
Ein Döff ist schon eine Voraussetzung für eine Mitgliedschaft, aber es macht glaub, nichts, wenn der Döff meistens irgendwie neben auf einem Parkplatz steht.
Also kann ich heute auch einen Elektroscooter und einen Jute-Beutel tragen und zu den Hells Angels gehören?
Das glaube ich eher nicht. Vor allem als Frau hast du jetzt sowieso nichts verloren.
Und wie präsentiert sich dann der Ertan so auf Instagram?
Das ist das Interessante, dass er ja eigentlich in einem Business tätig ist, wo er nicht auffallen sollte. Aber eigentlich sollte man dann ja kein öffentliches Instagram-Profil haben, eigentlich gar keins.
Macht Sinn.
Aber ihm ist es irgendwie zu wenig gewesen, sich da einfach im Hintergrund zu halten. Auch wenn die offenbar die kriminellen Geschäfte recht erfolgreich sollen gewesen sein, das ist ihm irgendwie zu wenig gewesen. Macht und Geld allein langt nicht. Er hat irgendwie noch den Raum gesucht. Und den hat er auf Social Media gefunden.
Und dann zeigt er sich wie?
Er zeigt sich wie ein Promi oder wie ein Celebrity, wie er Yacht, auf der Yacht sich vergnügt, wie er Zigarren raucht. Er hat offenbar sogar genug Geld, um mit seinen Kollegen Privatchat zu fliegen. Er tut so ein bisschen die Dekadenz von diesem Chat-Set-Leben feiern.
Wissen wir, wie viel Geld er mit dem Anlagenbetrug verdient hat?
Das kann man nur schätzen. Man weiss, dass es insgesamt um mehrere Millionen gegangen ist. Und er hat wahrscheinlich Provisionen von mehr als 10% kassiert.
Und jetzt hat der Ertan auch den Kontakt zum Schweizer Spitzenfußball gesucht. Ist ihm das gelungen, der Versuch?
Ja, er hat die Kontakt viert er selber auf Social Media und zeigt sich, wie er mit dem Breel Embolo essen, wie er den Vater der Chaka-Brüder trifft zum Essen und wie ihm die und andere zum Geburtstag gratulieren.
Bevor du uns jetzt erklärst, wie die Nähe überhaupt zustande gekommen ist, warum sind Hells Angels offensichtlich am Schweizer Fußball interessiert? Was gibt es dort zum Holen?
Ich glaube, einerseits ist es fürs Image wichtig, zum zeigen, man ist zumindest in einem gesellschaftlich wichtigen Bereich dabei und offenbar haben sie es dort geschafft, genau mit dem Mythos zu blenden, dass sie mit Kriminalität höchstens nebenbei in Berührung sind, aber dass es nicht eigentlich der hauptsächliche Zweck ist und dass es offenbar attraktiv ist, in einem Teil der Fußballszene so Kollegen zu haben.
Und geht es da nur um Imagepflege oder gibt es da auch Geld zum Holen?
Da gibt es auch Geld zum Holen. Einerseits im Sicherheitsgeschäft. Da sind Hells Angels immer in Sicherheitsfirmen verbreitet und auch in den Fankurven haben sie früher der zu den Hooligans gehört und haben zum Teil auch Ambitionen gehabt, um sogar den Sicherheitsbereich im Stadion zu übernehmen. Und andererseits gibt es Geschäfte mit illegalen Glücksspielen und da gibt es auch eine Verbindung.
Ja, erklär mal die Glücksspiele, wie das funktioniert und was da für die Hells Angels rauskommt.
In diesem konkreten Fall von diesem Ertan ist es darum gegangen, dass er als sogenannter Reseller illegale Online-Glücksspiele angeboten hat. Das heisst, er hat Administratorenrecht gehabt und hat für Shops die illegalen Glücksspiele eingerichtet. Und dort ist die Kunst, wie schaffen wir es, dass die Leute können anonym zahlen können, weil wir nicht offiziell nicht spielen dürfen. Möchte man nicht verfolgt werden, wenn es eine Razzia gibt in so einem Lokal. Und früher hat man dann das mit Coupons gemacht, wo der Name drauf gestanden ist. Und dann hat man halt gewusst, Joel hat auf dort und dort gesetzt und das ist ihr Einsatz und dann kann man sie auch bestrafen.
Ach, lieber nicht.
Das sind ja, abgesehen von dem, sowieso vor allem Männer, die illegale Online-Glücksspiele machen.
Und welche Möglichkeit habe ich dann, wenn ich illegal möchte Glücksspiel machen, aber ich möchte mich bei einer Razzia nicht verraten?
Für das gibt es Prepaid-Karten und so ein System heisst Antepay. Die Firma, die rausgibt, hat so da, als wäre das einfach eine Prepaid-Karte, wo man alles Mögliche kaufen im Internet. Aber mit der Zeit hat sich gezeigt, dass das Einzige, was sie eingesetzt wird und was sie etwas taugt, ist im illegalen Online-Glücksspiel.
Nicht, dass wir da jetzt eine Anleitung geben, wie das funktioniert mit dem illegalen Gewinnspiel. Aber das gehört alles zu dem finanziellen, lukrativen Geschäft, wo sich die Hells Angels gerne involvieren möchten, was der Erton beabsichtigt hat.
Was man dazu halt auch noch muss wissen, ist, dass die Firma, die Prepaid-Karten rausgegeben hat, die ist eine Zeit lang Hauptsponsor vom FC Zürich. Bis dann Recherchen von anderen Medien gezeigt haben, dass es dort eigentlich nur um illegales Online-Glücksspiel geht, dann ist sie dann recht schnell von den Trikots wieder verschwunden. Und jetzt hat sich eben gezeigt, dass der Ertan auch mit den Sponsoren Kontakt hatte, mit den Antepay-Sponsoren vom FC Zürich und dass es dort ein Treffen gegeben hat, wo auch der Murat Yakin dabei war und der Chef dieser Spieleragentur, den er geschafft hat.
Also, wir haben die Hells Angels zusammengefasst, die sich schon länger im Schweizer Fußball involvieren, sei das im Bereich Fankurven-Hooligans oder auf der entgegengesetzten Seite als Sicherheitsfirma in den Stadien, auch im Bereich Glücksspiel, auch im Bereich Geldbeschaffung für die Glücksspiele. Also man sieht da eigentlich schon ein ganzes Konstrukt, wo die Hells Angels um den Schweizer Fußball fast unsichtbar sich aufgebaut haben.
Genau, und in dem Fall halt vor allem über die eine Figur von dem Ertan.
Und der Ertan, wir haben es vorher gesagt, hat Kontakt zu vielen Schweizer Spitzenfußballern. Wer gehört dann dort alles dazu? Du hast Yakin vorher schon angesprochen.
Es ist eigentlich das Who is Who von fast allen bekannten Spielern, die mal in Basel Karriere gemacht haben.
Als da wäre?
Der Manuel Akanji, Chaka Brüder, der Embolo, der Michael Lang.
Wie ist dann der Ertan an das, wie du es nennst, Who is Who vom Schweizer Fußball angekommen? Also die haben ja ziemlich sicher nichts mit seinen illegalen Machenschaften zu tun, aber aus irgendeinem Grund haben die sich ja auf ihn eingelassen.
Er hat vorgegeben, dass er für eine Spieleragentur arbeitet.
Mhm.
Ich sage vorgegeben, weil der Chef dieser Spieleragentur bestreitet das. Es gibt aber viele Indizien, die zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt. Mhm. Es gibt Bilder, wo er im Büro für die Agentur arbeitet und es gibt auch Belege, dass er der Ricardo Rodriguez vertreten hat als Spielerberater, was um einen Transfer gegangen ist. Und das ist wahrscheinlich ein Teil von dem Kontakt, hat er über die Agentur gefunden. Und der andere Teil läuft wahrscheinlich über die Partyszene, dass viele Fußballer ist offenbar langweilig, einfach ein bisschen trainieren und so früh schlafen und gesund essen, sondern die wollen auch etwas Aufregendes erleben. Und offenbar ist es aufregend, mit so einem Typ den Ausgang zu beschreiten.
Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man als Schweizer Spitzenfußballer jetzt ein bisschen in Erklärungsnot ist, wenn man auf Instagram mit einem mutmaßlichen Verbrecher von den Hells Angels gesehen wird.
Vor allem auch, weil niemand kann sagen, wir haben es nicht gewusst. Er hat riesengroß auf seinen Arm Hells Angels tätowiert und er tut seinen Arm auch sehr gerne zeigen. Er schaut, dass man seine Rolex sieht und tut immer seine Ärmel zurückziehen, damit man die Tätowierung sieht.
Mhm.
Also es ist offensichtlich, mit wem es zu tun hat. Aber ich denke, die Fußballer sind sich halt nicht bewusst gewesen, was Hells Angels eigentlich sind.
Das ist fast ein bisschen naiv, nicht?
Sie sind halt ausgebildet zum Fußballspielen und nicht zum Denken wahrscheinlich. Und um sie in Schutz zu nehmen, muss man sagen, die Mehrheit der Bevölkerung unterschätzt das Problem wahrscheinlich auch. Also es ist wahrscheinlich in den meisten Köpfen das Gefühl herum, das sind ein bisschen böse Buben, aber dass es wirklich eigentlich hauptsächlich um kriminelle Geschäfte geht, das ist wahrscheinlich der wenigste bewusst.
Jetzt müssen die Fußballer, haben die jetzt irgendetwas mit dem Gerichtsprozess zu tun? Müssen die jetzt gegen den Erdogan aussagen oder müssen die widerlegen, dass sie irgendetwas mit ihm geschäftlich zu tun haben?
Nein, überhaupt nicht. Die spielen im Prozess keine Rolle, auch in der Anklageschrift nicht. Die sind höchstens moralisch in Erklärungsnot.
Und wie erklären sie dann die Kontakte zum Erdogan?
Kontakt, den man ihnen nachweisen kann, läuft bei den meisten über Videonachrichten, die sie ihm geschickt haben. In denen haben sie ihm zum Geburtstag gratuliert.
Mhm.
Und die Fußballer, die etwas dazu sagen, erklären das so, dass das ganz normale Grußbotschaften sind, wie sie es manchmal auch sonst an irgendeinen Fan schicken und dass sie die Person noch flüchtig kennt haben.
Ach, glaubt mir nicht das?
Die Intensität der Beziehung, die sie haben zu ihm, ist wahrscheinlich unterschiedlich.
Mhm.
Es gibt solche wie der Brill Embolo, die intensiven Kontakt haben, die ihm jedes Jahr zum Geburtstag gratuliert haben und auch mit ihm eben das Nachtgessen haben. Andere haben ein bisschen weniger Kontakt, aber auch die, bei denen fällt zum Teil auf, dass sie dann ihm auf Instagram folgen. Und das macht man ja nicht. Sie tun ja nicht allen ihren Fans folgen.
Ich glaube es nicht.
Und von dem her ist es ein bisschen Graubereich. Wahrscheinlich sind ein paar, haben ihn wirklich nur so ein bisschen vom Hören sagen kennt und haben irgendwie einen coolen Typ gefunden. Und im Nachhinein wollen sie ihn nicht mehr kennen. Andere haben ihn besser kennt, aber sie haben hat ihm niemand als einen normalen Fan gratuliert.
Jetzt ist es ja schon fast ein bisschen auffällig, weil all die Fußballer, die du aufgezählt hast, gehören zum FC Basel bzw. haben zum FC Basel gehört. Hat es da einen Zusammenhang?
Das ist eigentlich die Szene, die dann eben in den Ausgang geht. Und er ist, der Hells Angels ist ja auch in Basel aktiv gewesen. Die Nähe ist auffällig, ja.
Also in dem ganzen Plan, als Erdogan von den Hells Angels nochmal tiefer in Schweizer Fußball hineinzukommen, hat er eigentlich die Schweizer Spitzensportler gebraucht für einen Imageaufbau?
Zum für sich ein gutes Image aufbauen und wahrscheinlich auch ein bisschen sein Ego zu befriedigen.
Und hat das dann funktioniert, wenn wir uns anschauen, wie die organisierte Kriminalität für ihn so funktioniert hat im Bereich Fußball? Ist er erfolgreich gewesen in der Verwaltung von diesen illegalen Glücksspielen?
Also, wie es die Anklage beschreibt, ist er in seinem Geschäftsbereich eigentlich sehr erfolgreich gewesen. Aus krimineller Sicht müsste man sagen, es wäre gescheiter gewesen. Er hat sich nicht selber auch als Promi gesehen und hat die Kontakt gesucht. Die Rolle vom unauffälligen Schrippenzieher wäre wahrscheinlich besser gewesen für ihn. Und dann hat man ihn auch nicht so schnell geschnappt, wahrscheinlich.
Jetzt hast du ja vorher erklärt, wie die Hells Angels schon länger im Fußball involviert sind. Eben in der Fankurve oder als Security-Mitarbeiter. Warum ist das okay für den Schweizer Fußball, dass man sich da so mit den Hells Angels zusammentut?
Das kann ich mir auch nicht recht erklären. Ich denke, es ist auch ein Stück weit die Vergangenheit. Heute ist die Hooligan-Bewegung nicht mehr so wichtig. Die haben sich ja vor allem abseits von dem Stadion getroffen für Schlägereien. Und das ist heute eigentlich nicht mehr so in. Heute ist die Ultra-Bewegung viel stärker und sind die Kurven anders organisiert.
Mhm.
Und wieso das früher okay war, das ist mir auch rätselhaft.
Also du sagst, heute sind Hells Angels nicht mehr in offiziellen Positionen, wie zum Beispiel eben Sicherheitsmitarbeiter in den Stadien.
Offiziell treten sie sowieso nicht in den Kutten auf, wenn sie im Sicherheitsbereich arbeiten.
Mhm.
Viel weiss man oft nicht. Es ist ein Intransparenzgeschäft.
Du sagst also gerade, wie es in diesem Prozess weitergeht, aber ich möchte gerne wissen von dir, erleidet der Schweizer Spitzenfußball nicht einen immensen Imageschaden von so einer Geschichte oder prallt das ab?
Fürs Image ist es nicht gut, aber im Moment sind die Kontakte so, dass sie vor allem für einzelne Personen ein Problem darstellen. Der Brill Embolo hat sicher ein Problem. Die Chaka-Brüder haben vielleicht auch schon eine bessere Figur gemacht und der Murat Yakin, wenn er gerade umstritten ist, hilft ihm so eine Geschichte sicher auch nicht.
Mhm.
Aber bis jetzt sind es halt trotzdem, muss man sagen, Schutz nehmen. Etwas Illegales hat niemand gemacht. Sie haben sich einfach die falschen Freunde gesucht.
Und es ist ja eigentlich, wenn wir genau anschauen, auch nicht so, dass der Weltfußball nicht genug Gründe hat für Image-Schäden.
Genau.
Wie geht es denn in diesem Prozess jetzt weiter um den Erdogan?
Die Verhandlung fängt am 13. Mai vor dem Basler Strafgericht an. Der Prozess dauert 12 Tage. Und angeklagt sind auch zwei Securitas-Leute, die ihm im Gefängnis geholfen haben. Und ich gehe davon aus, dass er die Aussage verweigern wird vor Gericht, dass man wahrscheinlich von ihm nicht viel Neues wird erfahren. Ich denke, auch mit dieser Strategie wird er wahrscheinlich am besten fahren, weil irgendwie eine plausible Erklärung gibt es wahrscheinlich nicht mit dieser Nazi-Karette. Darum denke ich auch, wahrscheinlich gibt es gar nicht so viel Erkenntnisgewinn denn durch die Verhandlung.
Du hast gesagt, es sind noch zwei Securitas-Mitarbeiter, die ihm im Gefängnis geholfen haben, mit angeklagt. Was haben sie ihm geholfen?
Die sind im Gefängnis als Aufseher angestellt. Eigentlich ist das ja eine staatliche Aufgabe, wird aber zum Teil an private Firmen ausgelagert, weil es günstiger ist. Mhm. Damals 25-jähriger Securitas-Mann hat das Aufseher geschafft und soll ihm geschmuggelte Handys in die Zelle gebracht haben. Mit denen hätte er mit mutmaßlichen Komplizen kommunizieren und seine Spuren verwischen. Und der Aufseher soll seine Freundin, die auch als Aufseherin geschafft hat, für sexuelle Dienstleistungen an den Hells Angels namens Ertan vermittelt haben.
Lago mio. Organisierte Kriminalität überall. Also Ertan ist angeklagt und seine beiden Aufseher, die eigentlich hätten sollen auf ihn aufpassen, aber am Schluss Komplizen gewesen sind.
Und da geht es wahrscheinlich um... Es geht natürlich dort auch ein bisschen ums Geld. Er hat zahlt für die sexuellen Dienstleistungen. Er soll zahlt haben für die sexuellen Dienstleistungen. Aber rein mit dem Geld kann man es wahrscheinlich auch nicht erklären, sondern... Die müssen offenbar eine Faszination für ihn.
Oder eine Verstrickung mit den Hells Angels.
Irgendwie muss es attraktiv geschonen haben für sie, mit dem zusammen zu arbeiten.
Ist halt doch ein romantisches, irgendwie doch spannendes Image, das sich die Gruppe aufgebaut hat über die Jahre.
PR-mäßig haben sie das sehr gut gemacht. Ja.
Dankeschön, Andreas, bist du da gewesen.
Danke dir.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem Podcast oder ein breiteres Podcast-Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und würde mich freuen, wenn ihr erstmal wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.